Heute Abend haben wir ein Thema aus dem Kolosserbrief, dem ersten Kapitel, und ich lese uns daraus zwei, drei Verse von Vers 12 an. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Jetzt kommt das eigentliche Thema in Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Wir beten miteinander. Lieber Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir das so aus vollem Munde singen dürfen, dass wir erlöst sind, dass wir Vergebung haben, dass wir auf dich warten, auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, und dass wir das nicht mit Angst und Furcht und Sorgen tun, sondern dass wir das mit einem kindlichen Verlangen, einer kindlichen Freude tun dürfen, weil wir dich kennen, weil wir in Jesus dich vor Augen haben und wissen, wie du bist und wer du bist. Du bist ein gnädiger und barmherziger und ein liebender Gott. Du bist auch ein heiliger und ein gerechter Gott. Und wir danken dir, dass wir in deinem Wort dich so in aller Klarheit sehen dürfen. Aber dass wir erlöst sind durch dein Kreuz, dass wir Vergebung haben aller Sünden, das gilt uns in allen Dingen. Und wir danken dir von Herzen für diese Klarheit und für diese Gewissheit. Wir möchten dich jetzt bitten, dass du auch an diesem Abend zu uns kommst, hier in unserer Gemeinschaft und auch bei denen bist, die uns zuhören und zuschauen und vielleicht später noch einmal hineinhören, dass du uns erreichen willst durch dein Wort, dass du uns gewiss machst in deinem Wort, dass du uns aber auch neu rufst und einlädst, ganz bei dir und an dir zu bleiben. Danke, dass du der Herr bist mitten unter uns und dass wir gesegnet sind an diesem Abend durch deine Gegenwart, durch dein Wort, durch deinen Geist, durch das, was wir hören dürfen. Gelobt sei dein Name. Amen.
Es geht uns ja in diesen Tagen ganz besonders auf, wie herrlich das ist. Der Heiland ist geboren. Und dann so Lieder. Jesus, wie soll ich dir danken? Ich bekenne, dass von dir meine Seligkeit herrührt. Ich habe das ganze Glück meines Lebens nur, weil Jesus geboren ist. Es ist mir immer schwer, wenn ich sehe, dass viele Menschen um uns herum das überhaupt nicht begreifen, über der herrlichen Weihnachtsbotschaft. Ich war damals junger Jugendpfarrer im Schwarzwald und das waren gerade die bewegten Jahre der Studentenunruhen, 68er Jahre des vorigen Jahrhunderts, wo so viel wilde Stürmereien waren. Es war gleichzeitig ein ganz großer Aufbruch zu Jesus. Und damals im Schwarzwald haben sich viele Bibelgruppen gebildet und wir haben die herrlichen Lieder genommen, gesungen, Jesu Namen, die verklinget. Und da kam im Fernsehen ein Interview mit einem Führer der damaligen studentischen Revolution, Rudi Dutschke. Und das hat Günter Gauss geführt, ein sehr sorgfältiger Journalist. Und das war hochinteressant, wie Rudi Dutschke sagte: Wir können eine neue Welt schaffen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Da ist der Mensch dazu fähig, er muss nur seine Vernunft benutzen und das transformieren, dann können wir eine ganz herrliche Welt schaffen. Und dann sagte Günter Gauss, jetzt kommt das Entscheidende, Sie kommen ja aus der DDR, damaligen DDR, und Sie waren dort in der jungen Gemeinde, der christlichen Jugend. Sie müssen doch was wissen von der Sündhaftigkeit des Menschen. Und das kann man heute noch, das ist ein Buch erschienen, nachlesen, wie Rudi Dutschke gesagt: Nein, dass der Mensch gut ist, mit allen seinen Eigenschaften, so wie er ist, das habe ich in der jungen Gemeinde gelernt. Eine verdrehte christliche Botschaft. Dass Menschen blind sind und gar nicht das Eigentliche von Weihnachten verstehen. Das ist ja was ganz Großes, was der menschliche Geist alles kann. Wir wohnen ja in Cannstatt. wenige hundert Meter weg von dem Gewächshaus, wo Gottlieb Daimler damals als schwerkranker Mann von Glückner Humboldt Deutsch nach Cannstatt gezogen ist und sein Heil in den Heilquellen gesucht hat, hat dort im Gartenhaus die ersten Versuche gemacht und hat den Motor entwickelt. Was der menschliche Geist alles kann, das wird immer sichtbar. Ein kranker Mann hat so etwas Geniales entwickelt und der menschliche Geist kann so ungeheuer viel. Wir lesen das ja in den Erfindungen und Entdeckungen, in die Mikrozellen eindringen und in den Weltall und alles erforschen mit seinem klugen Verstand. Aber merkwürdigerweise ist der menschliche Verstand blind für das Evangelium. Und das ist die große Not. Da bricht mein Herz. Ich wollte das immer gerne den Menschen die Augen öffnen. Der Paulus sagt ja, das Evangelium ist verdeckt denen, die verloren werden. Ganz hartes Wort. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß, dass in vielen Versammlungen jetzt in Weihnachten über die große Not gesprochen wird. Im Stall von Bethlehem, sie hatten keinen Raum in der Herberge. Bloß, wenn man über die Not der Welt reden will, gibt es millionenfach schlimmere Dinge als der Stall von Bethlehem, über die man predigen. Was habe ich in meinem Leben schon an Nöten erfahren? Das ist nicht der Kern der Weihnachtsbotschaft. Dass man über das Elend und die Armut der Welt spricht, das ist wahr. Diese Welt liegt in großen Nöten und es gibt unheimliches Elend und Unrecht und Gemeinheiten und Ausbeutung und alles. Das Entscheidende der Weihnachtsbotschaft kommt doch erst dann, als dort auf dem Hirtenfeld die wunderbare Botschaft des Evangeliums ausgerufen. Euch ist der Heiland geboren. Ja, der Heiland, der Retter. Christus, der verheißene Messias, den Gott gesandt hat. Christus, der Herr. Herr, ist ja im Alten Testament 6000 Mal kommt er für den Gottesname. Gott unter uns in dieser Welt, der sich sein Reich ausbreitet, sein königliches Reich. Christus kommt, das ist die herrliche Botschaft, die Freude von Weihnachten. Es gibt eine Erlösung. Das hat ja Jesus auch so deutlich herausgestellt. Da ist eine Schlüsselstelle, Markus 10, Vers 45, dass Jesus nicht gekommen ist, dass wir ihm dienen, sondern er ist gekommen, dass er sein Leben gebe zu einer Erlösung für viele. Und das ist heute in weiten Kreisen unseres Volkes vergessen. Da sind noch Reste, fossilienhafte Reste des Christentums noch da und lebendig, auch in diesen Weihnachtstagen, da sind noch gewisse Lieder da. Aber ich habe gar nicht mehr verstanden, was da heißt, im Lied, O du fröhliche Welt ging verloren. Die Welt sehnt sich nach einer Erlösung. Und die ganzen Regierungen der Welt, die Institutionen, die wir haben, die wir alle schätzen und ehren und die Hilfsmaßnahmen, die wir, aber die können die Welt nicht aus ihrem Elend der Gottferne retten. Und das Schlimme ist, dass der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, auch unseres Verstandes, dass wir das Evangelium gar nicht erkennen können. Das ist ein ganz großes Wunder, wenn uns die Augen aufgetan werden. Und wenn Sie es noch einmal lesen im Evangelium, das nochmal ganz deutlich, als Jesus einmal seinen Jüngern sagte, wollt ihr nicht auch weggehen? Da sind so viele, die um Jesus auch herumstanden, weggelaufen. Und Jesus sagt seinen Jüngern, wollt ihr nicht auch weglaufen? Er sagt, nein, wir können doch nicht weglaufen. Du hast Worte ewigen Lebens. Das ist ihnen was aufgegangen, war der Petrus wieder der Sprecher. Und ein andermal hat Jesus seine Leute gefragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Etliche sagen, du bist ein Prophet, andere sagen, du bist ein Wundertäter, ein Heiler. Jesus, was sagt denn ihr, wer ich bin? Und dann fährt es dem Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, das hast du nicht aus deinem Kopf, aus deinem Krebs. Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel hat dir das geoffenbart. Es ist ein Geheimnis, das Gott aufschließen muss, weil wir mit unserem natürlichen Verstand nicht erkennen können. Man will ja Gott, dass die Menschen zum Glauben kommen. Gott will, dass allen geholfen werde. Aber so wichtig, dass man erkennen muss, ich brauche Erleuchtung, ich brauche das Licht. Und das ist mir auch so wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Jesus auch das so klar gesagt hat, wenn es um den Heiligen Geist geht. Das ist ja bei uns oft unklar, was ist der Heilige Geist? Hat Jesus in Johannes 16 als die erste Aufgabe des Heiligen Geistes genannt. Nicht, dass man übersinnliche Erfahrungen macht oder große spektakuläre Auftritte oder irgendwas, sondern dass der Heilige Geist die Menschen von der Sünde überführt, weil wir Menschen, alle Menschen, wir alle, leugnen, dass wir von der Finsternis besessen sind. Von der Finsternis, der gottfernen Finsternis. Und wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über das Gericht. Und dann tut noch der Heilige Geist was anderes. Er wird mich verklären, er wird Jesus groß herausstellen, den Heiland. Und das ist so wichtig, dass uns in diesen Tagen der Heilige Geist die Augen öffnet und uns sagt, wer der Heiland ist und dass wir ohne den Heiland gar nicht leben können. Wir brauchen ihn. Wir sind verlorene Leute, wenn wir den Heiland nicht erkennen können. Es gab einen Theologieprofessor, einen August Holuck, der hat zur Zeit von Philipp Spitta gelebt. Genialer Mann, der sprach 20 Sprachen des Altertums fließend. Ganz genialer Mann. Aber hat eine ganz schlichte Erkenntnis gehabt. Er hat ein Buch geschrieben von der Weihe des Zweiflers. Wenn ein Mensch am Evangelium zweifelt, hat er gesagt, du musst zuerst einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen, wer du bist. Die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Du musst in den Sumpf deines Herzens blicken. Dass wir alle gefangene, verblendete Leute sind. Wir sagen alle, wir sind doch so gut, die anderen sind so schlecht, unsere Gesellschaft ist so schlecht und die Verhältnisse sind so schwierig und die Politiker versagen und das Unrecht triumphiert und keiner schafft einem Recht. Nein, du musst so einmal in deinem Herzen die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. Das war für den jungen Philipp Spitta als Theologiestudent in Göttingen die Wende. Er war mit Heinrich Heine befreundet, der ein großer Spotter des Evangeliums war. Und über die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis hat er die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis gemacht. Er ist ein gläubiger Mann geworden. Er hat den Heiland Jesus erkennen dürfen. So wunderbar, der Geist Gottes möchte Ihnen die Augen öffnen, aber Sie dürfen dem nicht ausweichen, dass er uns zuerst einmal aufdeckt, wer wir sind. Und jetzt wissen Sie aus Ihrem Leben, dass wir das alle sehr wohl wissen. Wir haben alle ein sehr schwer belastetes Gewissen. Wir sind alle unter der Last unseres Lebens tief gebeugt. Und wir wissen, dass wir gar nicht den Mund groß aufmachen dürfen über der Schuld unseres Lebens. Auch das noch einmal aus einem Originalwort, Jesus im Originalton, dass er sagt, die Sünde in deinem Leben, die kommt nicht von der Welt. Wir meinen wie immer, da hat uns die Welt, das Fernsehen und die Medien, die haben uns vergiftet. Nein. Die Sünde kommt aus deinem Herzen. Matthäus 15. Alle bösen Gedanken, Streit, Unzucht, Unreinigkeit, Hass, Mord, kommt aus deinem Herzen. Und das ist die große Not. Erst dann kannst du verstehen, dass wir einen Heiland brauchen. Und das ist der große Jubel in der Weihnachtsgeschichte. Der Heiland ist geboren. Freut euch. Ihr Christenheit, das ist doch herrlich. Wir haben einen Heiland. Und dieser Heiland will eine Erlösung schaffen. Der ist der Einzige, der uns befreien kann. Jetzt haben wir ja alle in unserem Leben gekämpft und gerungen. Reiß dich am Riemen, wir haben uns verbessern wollen. Wir haben uns bemüht. Als junge Leute haben wir gegen die Macht der Sünde in unserem Leben angekämpft. Was haben wir oft geweint? Ach, ach, hilf doch uns, gib uns Kraft, mach uns stark. Und wir sind immer wieder unterlegen, weil der Teufel stärker ist und immer den Fuß in die Türe unseres Herzens einstellt. Er hat Macht über uns. Und das ist so schwer, wir können gar nicht das gewinnen. Ich bin so dankbar, und als junger Mensch, wo mir das Evangelium aufging, anlässlich einer Evangelisation, damals mit Wilhelm Busch im Bayerischen in Weißenburg, wie die Dora Rappert sagt, wie lang habe ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Hab gerungen, hat gar keinen Wert gehabt. Doch als ich mich ihm überlassen, dem Heiland, da strömte sein Fried in mein Herz. Und darum ist das Allergrößte, dass dieses Kind, das geboren ist, an Weihnachten, der ist, der mit der Dornenkrone am Kreuz hängt. Warum? Nicht, weil die Leute damals so gehässig und böse waren, sondern noch am Kreuz sagt, Vater, Vergib ihnen ihre Schuld. Rechne ihnen ihre Sünde nicht an. Das hat Jesus bewegt bis in seine Sterbestunde, dass wir frei werden von der Sünde. Und er hat dieses Opfer vollbracht. Er hat unser Fleisch und Blut angenommen. Wurde ein Mensch wie wir, wurde versucht wie wir, von allen sündigen Versuchungen, aber er war ohne Sünde. Und er ist das Opferlamm. Ja, braucht denn Gott ein Opferlamm? Ja, er braucht ein Opferlamm. Und das, was in dem Alten Testament alles schon drinsteht, das ist nur ein Vorbild und ein Hinweis auf das, was dann durch Jesus erfüllt wird. Der Kälber und der Ochsenblut kann doch nicht die Sünde meines Lebens wegnehmen. Wir haben unser Leben verwirkt. Wir sind Kinder des Todes. Auch das Passahlamm, das einst geschlachtet wurde in Israel, ist doch nur ein Vorbild auf das, was kommen muss. Und dann ist so wichtig, dass unsere Augen geöffnet werden. Und das ist so wichtig, da hat Paulus dafür gebetet und sagt, ich bete dafür, dass eure Augen geöffnet werden, die Augen eures Herzens, dass ihr endlich seht, ihr braucht einen Heiland und ihr könnt es mit eurer schwachen Kraft nicht. Noch nie hat ein Mensch das gekonnt. Es gibt gar keinen Menschen der Welt, schreibt Paulus im Römerbrief, der mit seinen Taten vor Gott bestehen kann. Aber der Heiland ist gekommen und macht dich porentief rein. Ganz, das ist so wunderbar. Und das ist so einfach, da spotten manche. Ja, ganz wunderbar. Wir sind durch Jerusalem mit der Reisegruppe gelaufen und der jüdische Guide, ein Professor, ein gelehrter Mann, hat ein bisschen gewitzelt und gespottet. Ihr Christen habt es ja sehr leicht. Ihr müsst ja bloß eure Schuld bekennen und dann wird sie schon vergeben. Und dann sagt, und was macht ihr Juden? Ihr könnt ja keine Lämmer und keine Ochsen mehr opfern im Tempel. Wie kriegt ihr die Vergebung eurer Schuld? Und was Totenstille. Und das müsst ihr wissen, dass die große Not dieser Welt ist, wir haben eine Welt, die im Gewissen belastet ist. Und das steht hinter den ganz großen Plänen. Wir machen eine neue Welt. Wir haben große Planungen. Und wir verändern das Klima. Und es wird alles neu und eine neue Währung. Und da kommt die große Weltvereinigung. Und wir machen das ganz toll mit aller Gerechtigkeit. Aber wir selber sind Menschen der Sünde und in unserem Gewissen tief belastet. In Amerika haben in einer Bewegung die jungen Christen einen kleinen Button da getragen, so einen Anstecker, I found it, ich hab's gefunden. Und die wollten über den Button den Anstoß geben. Aber es ist für sie ganz wichtig, dass die Anstöße doch sind, dass wir an Weihnachten mit anderen drüber sprechen. Und dass das so wichtig ist, dass ich das finden kann in meinem Leben, wenn ich durch die enge Pforte hindurchgehe. Jesus sagt, das ist die enge Pforte, du kannst aufrecht durchgehen. Aber die eine Pforte, viele gehen dran vorbei, den Weg zur Verdammnis. Aber den Weg, wo man zum Heil kommt, ist, dass man Jesus, den Gekreuzigten, findet. Es floss für mich das teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Mir wird es oft ganz schlecht, wenn ich mit jungen Predigern rede, auch von Gemeinschaften, aber auch Theologen, die sagen, wegen mir hat Jesus nicht sterben müssen. Was ist das für ein furchtbares Wort? Und das herrliche Wort heilend, es war das Erste, was unsere germanischen Vorfahren begriffen haben, als die erste Bibelübersetzung in der gotischen Sprache vorlag. Der Heliand, der Heiland ist da, der Retter. Das ist eigentlich ganz, ganz wunderbar. Der rettet von Sünd und Tod. Und selbst der jüngste Tag brauche ich nicht mehr zu fürchten. Meine Mutter ist am dritten Herzinfarkt gestorben. Wir sind von Stuttgart losgerast, als wir den Anruf bekamen. Herzinfarkt, schnell kommen. Aber sie war schon tot. Auf der Alp lebte sie in Hülben und hat sie nur auf einen Zettel geschrieben, das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Das Wichtigste für deine Todesstunde und die herrlichste Botschaft von Weihnachten, dass uns Jesus das bringt. Es ist ganz tragisch, dass wir heute so wenig von der Sünde reden. Ich finde es immer gut, wenn wir als Zeugnis davon reden, dass wir den Leuten dann wissen, ihr braucht keine Ehre. Ihr braucht mich nicht bewundern, auch die jungen Leute. Ich habe in meinem Leben so viel falsch gemacht. Es dürfen auch Eltern ihren Kindern sagen, ihr werdet euch in vielem stoßen. Wir haben euch sicher oft nicht richtig verstanden und wir haben euch ungerecht behandelt. Aber das Größte in meinem Leben ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, für meine Schuld ans Kreuz ging. Und dass ich frei bin. Und jetzt ist so wichtig, dass mein Gewissen frei wird. Die Sünde ist ja so ein schrecklicher Feuersturm, wie ein Tornado, wie ein Großfeuer, reißt alles mit sich. Wie eine unheimliche Krankheit, ein Virus, der alles tödlich verseucht. Und das ist so in unseren Familien, im Zusammenleben, bis hinein in die Ehen, ist das oft so furchtbar, wie ein Zerstören, ein Richter Teufel hat durch eine Macht. Wenn ich durchs Blut von Jesus wir rein geworden sind und er mich erneuert hat. Das Blut von Jesus macht mich frei. Jetzt ist das mir immer so wichtig, Ihnen das auch zu erzählen, wie das so geht. Sie kennen das ja mit Evangelisationen, wenn man verkündet. Mich hat das sehr beeindruckt am Anfang der Neukirchner Mission, wie die am Viktoriasee gearbeitet hat. Ich lese ja so gern so Biografien aus früheren Jahren, da lernt man ja so viel, weil heute das oft in den neuen Büchern gar nicht mehr drinsteht. Da hat ein Missionar gearbeitet bis zur 40. Ruhrerkrankung. Das ist ganz schrecklich, wenn die ganze Kraft weg ist, weil die Gedärme verseucht sind und er hat gar keine Kraft mehr gehabt. Und dann hat man ihn heimgeholt und dann sagt er, ist noch keiner zum Glauben gekommen, sie stehen alle noch an der Tür, aber ist noch keiner durchgegangen. Das ist uns so wichtig, dass man durchgeht, nicht bloß, dass man davon weiß, es gibt eine Vergebung, eine Erneuerung. Viele stehen davor und sagen, ich warte mal noch. Aber dass man durchgeht und das ergreift, ich habe einen herrlichen Heiland, der mein Leben erlöst und dem gehöre ich und er hat mich befreit, herausgerissen, wie heißt es hier in dem Kolosserbrief, er hat mich herausgerissen aus der Macht der Finsternis, das ist so groß, wie lieber Kolosser, das habe ich überschlagen, herausgerissen, errettet von der Macht der Finsternis, ja, eine Macht, die mich besessen hat, die erleben wir auch sonst in der Welt, die Macht der Finsternis, die den Blick verdunkelt. Aber Jesus befreit uns und wir können das so schön sehen, so klar, dass er uns befreit hat. Und das ist das schönste Datum, wenn es einer ergreift, wenn er durch die Türe durchgeht, durch die Pforte und sagt, ich habe es ergriffen. Und jetzt ist wichtig, dass wir es behalten, dass wir dabei bleiben, durch die Jahre hindurch, dass wir das wissen. Ich muss es auch festhalten und ich muss bei Jesus bleiben. Und das ist so wunderbar, dass man das erkennen kann und dann erleben kann. Und das sagt Paulus im Kolosserbrief so schön. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohns. Das ist so schön, dass die Bibel immer das Wort gebraucht, schon im Alten Testament vom Königreich Gottes, dass Gott die herrliche Pracht seines Königtums aufrichtet. Gott herrscht gewaltig. Wissen Sie, ums Klima brauchen Sie sich nicht sorgen. Sie brauchen sich auch nicht sorgen um die Bahn der Planeten. Sie müssen sich auch nicht sorgen, ob morgen die Sonne scheint oder ob es regnet oder wie es weitergeht. Gott hat die ganze Schöpfung in seiner Hand. Er hat sie nicht nur geschaffen, sondern erhält sie. Das bekennen wir im Glaubensbekenntnis, dass Gott die ganze Schöpfung erhält. Man kann sich auch mit unnützen Sorgen quälen. Das Klima hat sich immer verändert. Gerade in den letzten Tagen das gehört, wie ein ganz gescheiter Professor entwickelt hat, auch zwischen den Eiszeiten, dass es immer ein verändertes Klima gibt. Aber Gott erhält die Welt. Das ist ja das Wunderbare, obwohl Menschen die Welt zerstören mit allem, was sie tun. Selbst mit Atomexplosionen und was allem. Gott erhält die Welt in seiner großen Güte. Und nach all den großen Katastrophen immer wieder grün die Welt und die Pflanzen wachsen. Ach, so groß, darf mich freuen. Dieser König möchte in deinem Leben der Herr sein. Das ist so schön, dass er sein Gottesreich aufrichtet, wo er herrscht. Und jetzt ist so wichtig, dass Jesus als König und Herr in unser Leben einzieht. Der Heiland, der uns erlöst hat, der in unserem Leben bestimmen will. Nochmal ein Gleichnis, das Jesus benutzt hat und sagt, bei vielen Christen gleicht das so, wie wenn man aus einer schmutzigen Wohnung, in dem wilde Burschen hausen und alles durcheinander bringen, die ganze Belegschaft aus dem Haus rausschmeißt und die Wohnung kehrt und wieder richtet und neu macht. Es gibt bei vielen den Moment, dass sie ihr Lebenshaus noch einmal in Ordnung bringen, sagen, ich muss neu anfangen, ich muss den Schmutz aus meinem Leben rauswerfen, ich muss Buße tun, ich muss neu anfangen. Aber die bösen Geister, die gucken nach ein paar Wochen, wie sieht's denn in dem Haus aus? Und dann sehen sie, ach, das Haus ist gekehrt und sauber. War auch so eine Geschichte, die mich damals als junger Kerl sehr fasziniert hat. Jesus muss in meinem Herzen Wohnung machen, dort, wo bisher die bösen Gedanken und die Gier und die Lust und das was Gott nicht gefällt, die Sünde regiert hat, das will Christus einziehen, er will mein Herr sein. Und wenn das nicht geschieht, dann wird's mit dem Menschen ärger als vorher. Dann wird das alles noch schlimm. Der hat was vom Christentum entdeckt und hat's aber nie ergriffen. Der Christus ist nie der Herr geworden. Darum ist so wichtig, dass unser Leben erneuert wird durch Christus. Und darum ist Jesus in die Welt gekommen, weil er Herr sein will. Und das ist so groß, wie das geschieht. Licht wird es, Licht in unserem finsteren Herzen. Ich habe ja durch die Arbeit von Hilfe für Brüder viele einheimische Gebiete besuchen dürfen. Das war ein ganz großes Verdienst, ob in der nordkoreanischen Grenze oder im Südsudan, im Bürgerkriegsgebiet oder in Angola, in all den Dingen. Aber was am ergreifendsten war für mich, ich wollte immer das Nagaland besuchen. Das Nagaland ist in Nordostindien, da sind 7 Provinzen, noch hinter Bangladesch. Das ist ein ganz schmaler Korridor, das Militär ist ein ganz gefährliches Gebiet. Und da herrscht immer Krieg, über Jahrzehnte hinweg, weil diese einheimischen Völker, das sind die mit den Schlitzaugen, die wollen nicht mit dem hinduistischen Staat zusammenarbeiten. Und die Nagas waren Kopfjäger. Die haben die Köpfe ihrer Opfer abgeschnitten, haben sie in der Sonne gedörrt und dann haben sie es an ihren Gürtel hingehängt als Triumph. Und wer 12 Köpfe hatte, Schrumpfköpfe, das war der größte. Benwati, der damals, wo ich da aktiv war, der Generalsekretär der Evangelischen Allianz war, hat immer erzählt, mein Großvater war noch ein Kopfjäger und hat sein Haus geschmückt mit den Köpfen der Opfer. Und das ist kein englischer Kolonialoffizier, Assam, wo der gute Tee herkommt, das ist alles dieses Nordostindien. Und ich wollte immer dorthin, der Benwati hat mich eingeladen, komm, das musst du sehen, aber die indische Regierung hat das abgelehnt. Ich habe bis zum Auswärtigen Ausschuss des Bundestags probiert, eine Einreisegenehmigung ins Nagaland zu bekommen. Es war viel zu gefährlich, weil die indische Regierung Angst hatte in ein Kriegsgebiet, wo ihre nationalen Unruhen waren. Wir haben dort ein theologisches Seminar aufgebaut und da ist sehr viel geschehen. Aber da war ein Dr. Clark damals, wo das Heidentum so groß war. Und er hat sich von seinen Mitmissionaren getrennt. Er hat gesagt, Gott ruft mich, dort hinaufzugehen, das rettende Evangelium diesen Menschen zu sagen, da kommst du nicht runter. Die schneiden dir den Kopf ab. Das ist noch nie passiert, dass die einen Fremden angenommen haben. Und der Dr. Klar ging hinauf und die Nagas haben sich bekehrt. Was sind 83% des ganzen Volkes sind baptistische Christen. Ganz wunderbar, die ganzen Dörfer. Ein Leben. Und dann habe ich doch eine Einreisegenehmigung bekommen, als die 125-Jahr-Feier war, des Eingangs des Evangeliums in Kohima. Was noch ein kurzes Wort. Kohima, riesen Friedhöfe. Dort war eine entscheidende Schlacht. Kohima, wir wissen das ja alles nicht, gegen die Japaner, wo viele Engländer waren. Soweit das Auge sieht, von der Brücke am Kwai über Burma sind die Japaner vorgerückt, dort wurden sie gestoppt. Und das war der erste Rückstoß gegen die Japaner im Zweiten Weltkrieg. Dort oben, und da war im Stadion von Kohima 30.000 Christen zusammen. Und der Gouverneur sprach, wir sind aus der Finsternis ins Licht gekommen, weil wir Jesus gefunden haben. Und dann hat er gesagt, aber es sind noch einige jetzt unter uns, die tragen noch immer die Waffen. Und sie müssen ihr Leben ins Licht von Jesus bringen. Nur er muss uns erneuern und heilen. Es hat mich tief ergriffen, wie Jesus in unseren Tagen sein Licht leuchten lässt, der Heiland und Menschen frei macht von Rache und Blutgedanken und was alles dort geht in diesen Kämpfen, als ob man dort die Welt erlösen könnte durch Waffen. Und das ist so eine herrliche Siegesbotschaft, was diese, jeder vierte Missionar, der aus Indien kommt, kommt aus diesen Nordostprovinzen mit den Schlitzaugen. Das ist eine ganz große Bewegung weltweit, Missionare aus Indien, aus diesen Provinzen, die aus der dunkelsten Finsternis gekommen sind. Aber wir sind genauso in der Finsternis mit unserem kritischen Geist, mit unserer Überheblichkeit, als können wir mit der Vernunft alles verstehen. Und darum ist so wichtig, dass wir Menschen frei machen und sagen, du musst einmal Jesus kennenlernen, den Heiland, der für deine Sünden gestorben ist. Und jetzt würde ich gerne, es wäre immer so wichtig, an Lebensbildern das zeigen von den Liederdichtern Arno Pütsch. Sein Vater ist im Krieg gefallen, Ersten Weltkrieg. Nein, Zweiten Weltkrieg war das, nein, Zweiten Weltkrieg, Entschuldigung. Zweiten Weltkrieg, er war ein junger Kerl, 16 Jahre alt. Und dann hat er arbeiten müssen. Der Vater war sehr arm. In der Familie war kein Geld, er konnte auch nicht studieren, er konnte nicht mal die höhere Schule besuchen. Er musste in einer Munitionsfabrik, musste er Granaten bauen für den Krieg. Und dann wurde er noch eingezogen zur Marine. Und er war ein ganz feinfühliger, sensibler Mensch. Und er hat sich bloß noch mit Selbstmordgedanken gequält. Das kann doch nicht das Leben sein, das ich dort lebe. Und er war seelisch völlig am Ende. Was ist mein Leben noch wert? Und da hat ihn einer eingeladen, komm doch zu den Herrnhutern. Und da ist ein diakonisches Heim. Und arbeite einfach mal da mal mit. Er sagt, ich bin am Ende, ich bin Burnout. Ich kann nicht mehr. Und dann war er 4 Wochen in dem Heim und hat Christus gefunden und sein Wort. Leider geschieht das nicht in allen diakonischen Einrichtungen in unserer Zeit. Aber ich will Ihnen Mut machen. Machen Sie jungen Menschen Jesus groß, den Heiland. Und Arno Pütz wurde ein solcher Mensch, der Christus gefunden hat, der mit seinen Liedern das in unserer Zeit so wunderbar gesungen hat. Und er sagte, da bin ich durch das Wort Gottes gereift. Mein Leben wurde geheilt. Jesus ist der Befreier, der mich herausholt aus der Macht der Finsternis, der mich errettet aus der Dunkelheit dieser Welt und mich neu macht. Und ich darf das erleben. Und Sie kennen ganz viele Geschichten, wie das heute ist, von Menschen, die in dunkelsten Fesseln gebunden waren. Es gibt für Jesus keine Grenze. Schlimmste Sündengewohnheiten, schlimmste Abstürze in die Kriminalität. Ich muss in Karlsruhe immer noch dran denken, wie ich drüben in Bruchsal in diesem Gefängnis, das ist ein altes Zuchthaus, einen Gottesdienst halten durfte. Da musste ich sogar noch den Gürtel ausziehen und meine Frau den Ehering, weil sie Angst hatten, dann würden wir irgendwas noch versetzen. Und dann haben wir einen herrlichen Gottesdienst gehalten, wie in dem Aussätzigen, der da vor Jesus ruft und vor Jesus niedergeht, Herr, mach mich rein. Und da war nach dem Gottesdienst ein Gefangener, der sagt, ich komme bald frei. Und er sagt, was kommt dann? Hast du Anschluss? Er sagt, ich habe schon meine Gemeinde gefunden. Jesus ist mein Herr. Und das ist so wunderbar, was Jesus mit verkrachten Existenzen wie bei dir und bei mir schon gemacht hat. Weil er rettet von der Macht der Finsternis und da gibt es gar keine Grenze. Plus, wir sind schuld noch, wenn wir es nicht weiter sagen. Wir dürfen es Menschen bezeugen, was kann Jesus aus deinem Leben geben und noch machen. Er kann das neu, wenn er in dein Leben einzieht. Und da sagt Paulus so schön, er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Jesus ist plötzlich der Bestimmende, nicht mehr böse, unreine, schmutzige Gedanken, nicht mehr Hass, Leidenschaften beherrschen mich, sondern er regiert in meinen Worten, in meinen Gedanken. Mit meinen Händen und Füßen darf ich ihm dienen. Ach, ich weiß noch, wie das damals für mich groß war als 15-jähriger Bursche, wie ich das begriffen habe. Wie uns das da deutlich wurde auf dieser Freizeit. Einfach, dass Jesus etwas Neues macht. Und jetzt bin ich ein uralter Mann. Und kann nur sagen, ich bin wahnsinnig beglückt. Was hat Jesus aus meinem zerbrochenen, schmutzigen, dunklen, sündigen Leben nicht gemacht? Ein Wunder der Gnade. Was er tut. Und jeden Morgen ist die Gnade funkelnagelneu. Und ich darf wieder neu das erleben, wie er mich regiert und wie er mich gebrauchen will. Wir sind nun Kinder Gottes geworden. Das ist die herrliche Weihnachtsgeschichte. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir tragen immer noch den Schmutz dieser Welt an uns. Aber Jesus macht uns immer wieder frei. Und das ist die herrliche Weihnachtsbotschaft, dass Jesus das Leben erneuert und dass er darum Mensch wurde. Nicht, weil das irgendeine sentimentale Geschichte ist, sondern weil er für uns diesen Opfertod erleiden will, dass endgültig das Böse weggetan ist und die Macht der Finsternis besiegt ist. Das hat Jesus auch seinen Jüngern so klar gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Da kann man nicht ohne Jesus haben, man kann viel machen, man kann Auto fahren ohne Jesus, man kann Beruf ergreifen, man kann reich werden, man kann Professorentitel erwerben, man kann viel machen, man kann Häuser bauen ohne Jesus. Aber zu wem hat er es denn gesagt? Zu den Jüngern. Ja, bestand denn da die Gefahr, dass die etwas ohne Jesus machen? Natürlich. Denn Petrus hat gemeint, er könne Jesus treu sein ohne ihn und hat ihn verraten, verleugnet. Und das ist so schlimm, dass das sein kann ohne Jesus. Und das ist eine Warnung an uns Christen. Wir können viel tun mit unserem Leben, aber nichts, keine Frucht wirken. Das ist eine Frucht, wo Jesus in unserem Leben wirken will, was schaffen will, wo wir das tun. Und wenn ich nur noch Stunden auf Erden zähle, ich darf sagen, Herr, ich bin gespannt, was du noch für Gelegenheiten uns gibst, wo wir frei geworden von der Macht der Finsternis dir dienen dürfen, mit dem herrlichen Zeugnis von dir, durch den Dienst der Liebe, durch viel in der Gemeinde, was wir machen dürfen. Und Paulus sagt, ich bete dafür, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis, mit dem Verständnis und der Weisheit seines Willens, was Gott will. Was will denn Gott bei dir? Ist oft ganz einfach in der Bibel drin, dass wir von ihm reden, das Zeugnis weitergeben. Und das ist so groß, auch in diesen Weihnachtstagen, wenn wir das begriffen haben, dass er bei uns einkehren will, dass er darum geboren ist. In dem Lied von Gerhard Tersteegen, dem Weihnachtslied, heißt so schön, teurer Immanuel, werd auch in mir nun geboren. Komm doch, mein Heiland, denn ohne dich bin ich verloren. Wohne in mir, mach mich ganz eins, mich mit dir, der du mich liebend erkoren. Wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du diesen Sieg errungen hast gegen alle Macht der Hölle und der Finsternis. Und du hast den Teufel entmachtet. Herr, vergib uns, dass wir immer wieder die Türe aufmachen. Du kannst ihn uns schützen und kannst uns bewahren vor allen bösen Einflüssen. Aber wir wollen, dass du unser Leben besitzt und dass dein guter Heiliger Geist uns treibt und erfüllt. Liebe, Freude, Friede, Geduld wirkst du in uns. Und wir dürfen das Alte abschließen und sagen, danke, dass alles neu geworden ist, weil wir in dir wohnen. Und das ist so herrlich. Das Geheimnis, dass Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass du in uns geboren sein willst und in uns mächtig wirken willst, bis du uns heimholst in die Herrlichkeit. Amen.